Ja, danke auch für dieses schöne und schwungvolle Lied. Das stimmt uns alle ein, ja. Vielen Dank auch für die Kindergeschichte, Marianne. Das war so eine gute Hinleitung schon zu dem Thema heute. Und das unterstreicht auch die Geschichte, die ich an den Anfang der Predigt setzen möchte und die euch einmal erzählen möchte. Da war ein junges Ehepaar, die konnten leider keine Kinder bekommen. Und so entschlossen sie sich, ein Kind zu adoptieren. Und zwar wollten sie ein Kind adoptieren, das schon etwas älter ist. Und eines Tages endlich, da erhielten sie die freudige Nachricht, dass ein 10-jähriger Junge ein Zuhause brauchte und dass sie als Adoptiveltern in Frage kämen. Und sie waren überglücklich. Das Paar machte sich nun daran, für den Jungen ein Zimmer herzurichten. Sie tapezierten das Zimmer mit einer Fußballtapete. Sie besorgten ein ganz besonderes Bett für ihn und auch allerlei Spielsachen, die so ein 10-jähriger Junge mögen könnte. Und am Tag der Adoption, da traf sich das Paar mit dem Mitarbeiter des Sozialdienstes und dieser stellte ihnen nun endlich ihren neuen Sohn vor. Dann fuhren sie gemeinsam nach Hause und sie zeigten dem Jungen das Zimmer, das sie ganz speziell für ihn hergerichtet hatten. Der Junge, der war außer sich vor Staunen. Die Spielsachen, die Sportausrüstung, das Bett, die Tapete, das alles, das übertraf bei weitem seine kühnsten Vorstellungen. Doch den Adoptiveltern fiel auf, dass der Junge nicht ganz so glücklich zu sein schien. Sie spürten seine Anspannung und sie fragten den Jungen besorgt, ob irgendetwas nicht in Ordnung sei. Der Junge antwortete: Ihr gebt mir dies alles hier. Ihr sagt, das hier ist dein Zimmer, diese Spielsachen, all das gehört jetzt dir. Ihr sagt, dass ich ab jetzt hier leben darf und dass alles, was hier ist, jetzt mir gehört. Aber ich frage mich, was muss ich denn tun, damit ich das auch wirklich haben kann? Was erwartet ihr von mir, damit ich die Sachen und das tolle Zimmer auch behalten kann? Die erstaunten Eltern gaben dem Jungen zur Antwort: Du musst überhaupt nichts tun. Alles, was wir uns wünschen, ist, dass du uns liebst. Weißt du, wir lieben dich schon vorher. Bevor wir dich gekannt haben, haben wir dich schon geliebt. Und wenn du uns ebenfalls liebst, das ist das, was wir uns wünschen. Das ist alles, worum es geht. All das gehört dir, weil wir dich bereits geliebt haben und uns wünschen, dass du diese Liebe erwiderst. Genauso haben wir es in der Kindergeschichte gehört und genauso verhält sich das mit der Erlösungsgeschichte. Gott hat uns die Erlösung zum Geschenk gemacht. Wir müssen und wir können sie gar nicht verdienen. Wir müssen nicht erst beweisen, dass wir sie verdienen. Alles, was Gott sich wünscht, ist deine Liebe zu ihm. Ja, in unserer Predigtreihe zum Galaterbrief, da haben wir heute das Thema Gesetz und das Evangelium. Nun, das Problem der Gemeinde in Galatien bestand ja darin, dass sie drohten, in die Gesetzlichkeit abzurutschen. Sie waren in Fragen der Einhaltung der Gesetzbücher, der Tora, der 5 Bücher Mose, da waren sie gespaltener Meinung. Ihr Lehrer verbreiteten nämlich die falsche Lehre, dass man erlöst würde, wenn man an Christus glaubt und obendrauf das Gesetz hält. Sie verlangten von den nichtjüdischen Christen, nach jüdischen Gesetzen zu leben und somit verfehlten sie die Kernbotschaft dieser guten Nachricht des Evangeliums. Eine Feststellung möchte ich uns vorlesen, auszugsweise aus Römer 3, ab Vers 20, nach der Züricher Übersetzung. Denn es gilt ja, durch das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, wird kein Mensch vor ihm gerecht werden. Denn durch das Gesetz kommt es bloß zur Erkenntnis der Sünde. Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Ohne Ausnahme. Gerecht gemacht werden sie ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dazu bestellt, Sühne zu schaffen, die durch den Glauben wirksam wird, durch die Hingabe seines Lebens. Denn wir halten fest, gerecht wird ein Mensch durch den Glauben, unabhängig von den Taten, die das Gesetz fordert. In den vorangegangenen Abschnitten des Galaterbriefes konnten wir sehen, wie Paulus die Rechtfertigungslehre erklärt. Paulus versteht sich und auch die ganze Menschheit nicht als Gerechte, die vor einem ungerechten Gott stehen, sondern im Gegenteil. Oftmals heute hört man ja, das ist nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung. Gibt es denn einen Gott? Kann das Gerechtigkeit sein? Wenn es ihn gäbe, dann und so weiter. Paulus sagt im Gegenteil, alle Menschen sind schuldig vor dem gerechten Gott. Weil kein Mensch alle Gebote, so wie sie in der Tora stehen, erfüllen kann bzw. erfüllt und nach der Tora handelt, macht er sich trotz all seiner Anstrengungen schuldig vor Gott. Denn es steht ja geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Galater 3, Vers 10. Und davon hörten wir ja letzten Sonntag. Wenn auch nur ein einziges Gesetz nicht eingehalten wird, ist man am gesamten Gesetz schuldig geworden und somit unter dem Fluch. Hansi verdeutlichte das anhand einer Kette. Ja, wenn ein Kettenglied reißt, ist die ganze Kette nutzlos, hält dich nicht vor dem sicheren Absturz. Und darum stellt sich Paulus die Frage, wie kann ein ungerechter Mensch vor dem einen gerechten Gott bestehen? Und wie wird man auch wahrhaftig zum Sohn oder zur Tochter Abrahams, dem ja die Segensverheißungen gegeben worden sind von Gott? Wie kann er in den Segensverheißungen, die Jahrtausende vorher dem Abraham gegeben wurden, heute noch teilhaben? Und er unterbreitet den Galatern eine sehr ungewöhnliche Antwort. Die Rechtfertigung von Gott kann nicht durch menschlichen Aktivismus oder durch eigene Anstrengung erlangt werden, sondern nur durch die Gnade Gottes. Und die zeigt sich in Jesus Christus, der sich als Gerechter stellvertretend für alle Ungerechten aus Liebe hingegeben hat und das Schuldurteil des Gesetzes auf sich als den Unschuldigen genommen hat. Ein Mensch wird also gerecht durch die Gnade Gottes, durch die stellvertretende Hingabe Jesu Christi, die er im Glauben annimmt und auf die er in seinem Leben eine Antwort geben kann. Gerecht vor Gott sind wir allein um des Verdienstes Christi willen, niemals aus eigenem Verdienst. Da kannst du dich noch so mühen und noch so ein ordentlicher Bürger sein. Der Glaube allein bringt Heil und Rettung vor dem zukünftigen Gericht und die Erfüllung aller Verheißungen, die Gott gegeben hat. Durch Jesus Christus und durch den Glauben haben wir eben Anteil an dem Segen, der dem Abraham zugesprochen worden ist. Galater 3, Vers 14, auch letzten Mal. Und dann sind wir auch wie die Juden, die wahren Söhne, die wahren Kinder Abrahams. Und das hatten wir zum Abschluss am letzten Sonntag gehört. Nun stellt sich aber natürlich die Frage, wozu braucht es denn noch das Gesetz, wenn ihm seine errettende Funktion abgesprochen wird? Oder hat das Gesetz vielleicht ausgedient, ist überflüssig? Einige waren der Meinung dazu. Und so die Frage, wie stehen Gesetz auf der einen Seite, Verheißungen und Glaube zueinander? Und auf diese Fragen gibt uns der heutige Predigttext die Antworten. Ich möchte einmal den gesamten Text eingeblendet haben. Es ist lesbar noch, ja. Das ist jetzt nicht der gesamte Predigttext, aber das ist jetzt die zweite Hälfte von Galater Kapitel 3. Aber ich möchte etwas herausheben, bitte einmal die zweite Seite. In diesem Abschnitt, die zweite Hälfte von Galater 3, da sehen wir, ich habe das grün unterstrichen, das Wort Verheißungen. Verheißungen oder Verheißung. Wie oft kommt das vor? Hat das schon jemand gelesen? Gezählt? Ganz unten, nicht vergessen, nochmal in der letzten Zeile. 8-mal, ja. Und dann habe ich noch ein Wort entdeckt in diesem Abschnitt. Das geht nur bis Vers 24, das ist unser Predigtabschnitt. Und da steht Gesetz. Wie oft kommt das vor? Wer war so schnell? 8-mal auch, genau. 8-mal Verheißung, 8-mal Gesetz. Diese beiden Begriffe kommen sehr häufig vor, also in dem Predigttext heute. Und das sind ja nicht gerade Begriffe, die sich irgendwo ergänzen, sondern eher im Widerspruch zueinander stehen. Und das führt zu einem Konflikt. Halte ich das Gesetz oder hält Gott sein Versprechen? Und so steigen wir in den Text ein. Wer seine Bibel dabei hat, kann die aufschlagen. Galater Kapitel 3. Wir lesen erstmal die Verse 15 bis 18. Vielleicht ist es auch möglich, genau, dass ihr das einblendet. Die Verse 15 bis 18 nach der Elberfelder. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. In Vers 15 argumentiert Paulus zuerst juristisch und macht an einem Beispiel aus dem Erbrecht klar, dass selbst ein menschliches Testament nachträglich von niemandem für ungültig erklärt werden kann oder durch irgendeinen Zusatz abgeändert werden kann. Das hatte Juri ja auch schon in der Einleitung gesagt. Und er zieht hier eine Parallele zum Bund Gottes und er betont die Unveränderlichkeit seiner Verheißungen. Einmal das Testament aufgesetzt, hat es Gültigkeit. Und daraus schließt er als gläubiger Jude auch, dass das erste Testament, der erste Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, weiterhin gilt und durch nichts in Frage gestellt wird. Nicht einmal durch die Gesetzesgabe. Die Verheißung behält seine Gültigkeit. Paulus betont, dass dieser Bund mit Gott, also Gott mit Abraham geschlossen wurde, weil Abraham Gott vertraute, weil Abraham Gott glaubte. In Vers 16 sehen wir, wie Paulus sehr genau auf die Grammatik achtet, wenn er über die Verheißung aus 1. Mose 17 spricht. Er betont den kleinen, aber sehr entscheidenden Unterschied von Singular und Plural, also von Einzahl und Mehrzahl. Vers 16, die zweite Hälfte. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Dieser Bund gilt Abraham und seinem Nachkommen. Wer ist denn dieser eine Nachkomme, der hier gemeint ist? Und hier sehen wir schon bereits einen Hinweis im Alten Testament auch auf Jesus Christus, den Messias. Dieser Vers verdeutlicht, dass der Fokus auf Jesus als dem Erfüller der Verheißungen liegt. Es erinnert die Gläubigen daran, dass ihre Zugehörigkeit zu Christus sie zu Abrahams Nachkommen macht und die Verheißungen Gottes durch den Glauben empfangen werden. Das heißt, die Verbundenheit mit Christus ist der Schlüssel zur Teilhabe an den Segnungen Gottes, die er damals schon dem Abraham zugesagt hat. In ihm, in Christus, versammelt sich gleichsam die gesamte Nachkommenschaft Abrahams. Und das bedeutet, in Abraham und seinen Nachkommen sind zugleich auch alle Völker gesegnet. In Abraham und Christus, da werden sie vereint. Sie werden zu einem auserwählten Volk vereint, das aus Judenchristen und Heidenchristen besteht und das seine Identität nicht mehr durch Ab- und Ausgrenzung definiert. In Abraham und seinem Nachkommen, dem Messias, erweist sich Gott als ein Gott, dessen gnädiger Wille nicht Juden wie Juden umfasst und beiden gilt, ohne Bedingungen, sozusagen allen Menschen. Ohne Erfüllung gewisser Vorschriften, ohne die Notwendigkeit, die Vorschriften des Gesetzes zuerst zu erfüllen, um erst dann an die Verheißungen, an diesen Verheißungen teilhaben zu dürfen. Er erweist sich als solcher Gott, dessen Wille aus lauter Gnade und Güte allen gilt. Und dieser Wille Gottes, der kann im Glauben empfangen werden. Und wenn er empfangen wird, dann hat dieser Glaube die Macht, die alten Gräben, die zwischen Juden und Nichtjuden damals auch bestanden oder vielleicht auch bis heute bestehen, zwischen Menschen und Gott auch zu überwinden. Er hat die Macht, die alten Denkstrukturen zu verändern und etwas Neues, etwas bis jetzt Undenkbares, das für unmöglich Gehaltene zu schaffen. Und Paulus will den Gläubigen klar machen, dass Gottes Zusagen feststehen und nicht durch menschliche Schwächen oder Versäumnisse beeinträchtigt werden. Diese Aussage hebt die Stabilität des Glaubensbundes hervor und ermutigt dazu, auf Gottes Verheißungen zu vertrauen, da sie auf einer festen Grundlage stehen, die nicht wankt. In Vers 17 führt Paulus den Galatern ein logisches Argument vor. Von dem ersten Versprechen Gottes an Abraham bis zur Gesetzesgabe am Sinai, da waren circa 645 Jahre vergangen. Das heißt, Abraham erkannte noch gar nicht das Gesetz, das später erst dem Mose gegeben wurde und dem Volk Gottes. Das gab es noch gar nicht. Abraham kannte die Gesetze nicht, weil es die noch gar nicht in dieser Form bekannt gemacht wurden ihm. Die hier erwähnten 430 Jahre beziehen sich auf die erneute Bestätigung der göttlichen Verheißung Abrahams an seinen Urenkel oder an seinen Enkel vielmehr, an Jakob, kurz bevor dieser nämlich nach Ägypten gezogen ist. Da bestätigte Gott nochmal diesen Bund, einmal an Isaak und später nochmal an Jakob. Und von dieser Zeitrechnung sind 430 Jahre vergangen, die er hier erwähnt. Hier betont Paulus, dass das Gesetz, das viele, viele Jahre später kam, die vorherige Verheißung nicht aufheben kann. Und das verdeutlicht doch Gottes Treue, Gottes Souveränität über die Zeit hinweg. Und diese Aussage erinnert uns daran, dass Gottes Verheißungen feststehen. Unabhängig von menschlichen Umständen, von zeitlichen Abläufen, von politischen Entwicklungen und vielen anderen Dingen. Und er lädt dazu ein, Vertrauen in Gottes Wort zu setzen. Darauf zu vertrauen, dass seine Verheißungen in Erfüllung gehen werden. Selbst wenn es scheinbar sehr, sehr lange dauert. Und dieser Vers ermutigt zu einer tiefen, persönlichen Beziehung zu Gott, die auf seinem verlässlichen Wort basiert. Welche Bedeutung haben für dich biblische Verheißungen? Wenn du die Bibel liest und du siehst die Zusagen Gottes, es gibt Tausende, die dort drin sind, was macht es mit dir? Ja, es gilt dem Abraham, ja, es gilt dem David, es gilt Daniel, es gilt Petrus, wem auch immer, aber was hat das mit mir zu tun? Was machen die Versprechen Gottes, die du liest, mit dir? Fallen dir spontan Versprechen Gottes ein? Ich hatte so für mich überlegt, welche fallen mir spontan ein? Und ich habe den ersten Vers da auch schon eingeblendet gesehen, ja. Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und gleich den nächsten noch dazu, der ist auch so ähnlich, zwei Verse weiter. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Welch eine Zusage! Was machst du mit so einer Zusage? Das Problem der Schuld ist gelöst. Du weißt, wo du hingehen kannst, um deine Last loszuwerden, rein zu werden, gerechtfertigt vor Gott zu stehen. Oder die nächste Zusage, die ihn, Jesus, aber aufnahm und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1, Vers 12. Die Zusage, du bist ein Kind Gottes. Was bedeutet das, ein Kind Gottes zu sein? Die nächste Zusage, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Aus Römer 8, Vers 17. Wir sind Kinder, dann sind wir auch Erben. Nicht Erben von Jeff Bezos oder Bill Gates oder wie die alle heißen. Erben Christi, Miterben Christi. Der Erschaffer des Universums sagt, du bist mein Kind. Ich enterbe dich nicht, sondern ich beerbe dich. Welch eine Bedeutung. Das Erbe ist dir sicher, du hast ausgesorgt. Nächste Verheißung noch. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Aus Johannes 11, Verse 25 und 26. Das Leben geht weiter, sagt er, auch nach dem Tod. Es ist nicht alles zu Ende, wenn es hier zu Ende geht, wenn der Mensch stirbt. Es geht weiter und wie? Und eine letzte noch aus dem Alten Testament. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Da sagt Gott, du bist nicht allein. Bei all deinen Problemen, bei all deinen Nöten, bei all deinen Schwierigkeiten, bei all dem, wo du sagst, ich kann nicht mehr, Gott ist bei dir. Und er hilft dir. Und das ist nicht jemand, der sagt, naja, mal gucken, ob ich es schaffe. Gott kann. er spricht ein Wort und ganze Galaxien entstehen. Kann der nicht dein Problem wegnehmen, beziehungsweise dich durch dieses Problem hindurchtragen? Gott kann. Lies in der Bibel, da gibt dir Gott tausende solcher Versprechen. Nimm sie für dich ganz persönlich in Anspruch. Markier sie in deiner Bibel und ruf sie dir immer wieder in Erinnerung. Besonders wenn du schwere Zeiten durchlebst, werden sie dir zu einer unglaublichen Ermutigung, weil Gott kein Versprechen vergisst und jede Zusage einhält, ob früher oder später. Manchmal liegt es an unserer Geduld. Und in Zeiten, wo es dir gut geht, werden sie in dir eine Dankbarkeit erzeugen und dich motivieren, in der Nachfolge durchzustarten und im Dienst für Gott gerne dich zu engagieren, weil er dich so unendlich geliebt hat. So wie der Junge in der Adoptionsgeschichte. Ja. Wir kommen zum zweiten Gedanken und lesen uns die Verse aus Galater 3, die Verse 19 bis 24. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das ist ausgeschlossen, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Alles verstanden? Ja, ich habe den Text oftmals gelesen, immer wieder nicht verstanden, ja. Und das, was ich auch durch Kommentare und einigen Recherchen und Gebet rausfinden konnte, wollen wir zusammen auch aufklären und zu einer Antwort finden durch diese, ja manchmal auch nicht verständliche Übersetzung auch. Und damit Gott uns Klarheit gibt, was ist denn damit gemeint? Also die Frage war ja, welche Aufgabe hat denn jetzt das Gesetz? Welche Bedeutung hat die Tora denn überhaupt noch? Das ist doch konsequent die nächste Frage, die man sich stellen muss. Welche Funktion hat denn noch das Gesetz? In welchem Verhältnis steht die Tora jetzt zu der Verheißung oder zu den Verheißungen? Welches ist ihr Verhältnis zum Bund, zum Testament? Einer der Gründe, wieso viele Menschen ein falsches Verständnis von der biblischen Lehre der Rechtfertigung haben, ist, dass sie eben die Rolle des Gesetzes nicht korrekt einordnen können. Das ging auch den Galatern so und manchmal geht es uns auch so. Und deshalb fährt Paulus nun im weiteren Verlauf des Kapitels fort, ihnen das Wesen des Gesetzes zu erklären. Nun, das Gesetz wurde wegen der Sündenerkenntnis hinzugefügt, sagt er, damit Israel weiß, was Gott von den Menschen will und damit wir heute wissen, was will eigentlich Gott? Was ist gut und was ist böse? Es wurde hinzugesetzt, damit Israel nach Gottes Gerechtigkeit lebt und damit allen Völkern ein Vorbild ist und alle Völker an Israel lernen und Gottes Willen erkennen. Denn Gottes Interesse gilt ja letztlich allen Völkern. Das ist die positive Aussage des Gesetzes oder Aufgabe des Gesetzes, von der Paulus auch weiß. Vers 19 beschreibt, wie das Gesetz aufgrund der Übertretungen eingeführt wurde, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Das verdeutlicht, dass das Gesetz nicht die endgültige Lösung war, sondern eher eine vorübergehende Maßnahme, um die Sünden aufzuzeigen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt steht hier. Nun, was er in diesem Absatz auch noch deutlich macht, ist, dass das Gesetz ein zweiseitiger Bund war, den Gott mit seinem Volk schloss und das anhand eines Vermittlers. Anders war es bei der Verheißung an Abraham. In Vers 20, aber als Gott Abraham seine Verheißung gab, ging das Handeln allein von seiner Seite aus und brauchte keinen Mittler. Das ist nach der Neues Leben-Übersetzung. Dieser Vers betont die Einzigartigkeit Gottes als Vermittler zwischen Mensch und Erlösung. Also Paulus hebt hervor, dass es keinen weiteren Vermittler brauchte, da Gott selbst diese Rolle übernimmt. Das bedeutet, dass unsere Beziehung zu Gott ganz direkt ist, ohne irgendwelchen Zwischenhändler, Zwischenvermittler, ganz direkt, ohne menschliche Vermittlung. Und dies erinnert uns an die unmittelbare Verbindung, die wir durch den Glauben an Christus haben. Und in dieser Klarheit und Eindeutigkeit, da liegt eine ermutigende Botschaft auch für uns heute, die darauf hinweist, dass Gottes Liebe und Erlösung unmittelbar zugänglich sind, ohne irgendwelche Zwischenschritte. Wenn du im Frieden mit Gott sein willst, du kannst dich direkt an ihn wenden und du bist mit Gott versöhnt. Gott knüpfte den Segen, den er Israel am Berg Sinai verhieß, an eine Bedingung, nämlich, dass das Volk sein Gesetz bewahrte und dass sie nach seinen Geboten lebten. Was wir dann jedoch im Verlauf der ganzen restlichen Geschichte Israels sehen im Alten Testament, dass Israel eben komplett unfähig ist, das Gesetz einzuhalten. Sie brechen es andauernd und deshalb haben sie gerechterweise den Fluch Gottes verdient. Wenn sie dennoch gesegnet werden sollen, dann muss es über einen anderen Weg gehen als über das Gesetz. Und Paulus sagt, dies aufzuzeigen, dies so deutlich zu machen, das war der Zweck des Gesetzes. Und in Vers 22 macht er deutlich, dass auch wir alle nicht in der Lage sind, die Gesetze einzuhalten und quasi Gefangene der Sünde sind. Es war niemals Gottes Plan, einen Weg der Erlösung zu schaffen, der auf unseren Taten, auf Gesetzeswerken beruhen würde. Nein, er hat vielmehr das Gesetz ins Spiel gebracht, um uns klar vor Augen zu malen, dass wir niemals von uns aus gerecht vor ihm stehen können, sondern dass wir einen Erlöser brauchen, der in unserer Stadt Gottes Gerechtigkeit volle Genüge getan hat. Und dann stellt Paulus die rhetorische Frage, ob da jetzt ein Widerspruch zwischen Gottes Gesetz und Gottes Verheißungen wäre. Und gibt selbst ausdrücklich zu verstehen, dass das auf keinen Fall so ist. Das ist ausgeschlossen, sagt er. Da Gott beides eben auch gegeben hat und Gott immer im Einklang mit sich selbst ist und handelt, gehören Gesetz und Verheißung auch zusammen. Das Gesetz offenbart, dass der Mensch sündig ist und Errettung braucht, auf der einen Seite, und die Verheißung bietet diese Errettung frei und zugänglich an. Und in den Versen 23 und 24, da wird uns die pädagogische und schützende Funktion des Gesetzes aufgezeigt. Und ich möchte diese beiden Verse nochmal auch nach der Neues Leben vorlesen. Bevor uns der Glaube an Christus als Weg gezeigt wurde, wie wir vor Gott gerecht werden können, wurden wir vom Gesetz bewacht und beschützt, bis Gott den Weg des Glaubens offenbarte. Lasst es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer. Ja, in anderen Übersetzungen steht Erzieher, Lehrmeister oder auch Zuchtmeister, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Nun, hier wird das Gesetz durchaus positiv dargestellt. Ihm wird die Rolle eines Aufpassers, eines Pädagogen zugeschrieben, der die Kinder in die Schule bringt, sie auf ihrem Weg begleitet, beschützt, ermahnt, sie, bis sie auch mündig werden. Und so wie der Pädagoge die Kinder während ihrer Unmündigkeit begleitet, so lehrt und begleitet die Tora, die Kinder Gottes, auf dem Weg der Gerechtigkeit. John MacArthur kommentiert das so: Der Lehrmeister hatte die Aufgabe, das Kind bis zu seinem Erwachsenenalter zu hüten. Er begleitete das Kind auf dem Schulweg und achtete auf sein Benehmen zu Hause. Lehrmeister waren oft streng und hart und ließen ihre Schützlinge den Tag ersehnen, an dem sie von der Aufsicht des Lehrmeisters frei würden. Das Gesetz war unser Lehrmeister, der uns von unseren Sünden überführte und uns so zu Christus geführt hat. Das Gesetz ist aber nicht nur ein Begleiter oder Aufpasser, sondern das Gesetz hat auch eine schützende Funktion. Es ist so etwas wie ein Geländer, das die Menschen führt und ihnen Sicherheit gibt und sie vor dem Fall in den Abgrund bewahrt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wenn ihr das gleich seht, genau, es ist eine Brücke in Deutschland, nicht die in Willingen, aber auch in Deutschland. Das ist die Hängeseilbrücke Geierlei im Hunsrück, ja, unterhalb von Koblenz, da bei Cochem. 360 Meter lang, 100 Meter hoch, also circa 2,5 mal so hoch wie das Hochhaus hier, Gabelhaus 33, also schon eine gute Höhe. Da muss man schon schwindelfrei sein, um darauf zu gehen. Und wir sehen, da sind also sehr wenige oder viele Menschen unterwegs. Eher viele, ne? Ganz vorne, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, sind sogar kleinere, also wahrscheinlich Eltern mit Kindern unterwegs. Also eine ganze Menge, die sich gerade gleichzeitig auf der Brücke bewegen. Wer würde sich denn trauen, auf diese Brücke zu gehen von euch? Ah, sind schon einige, ja. Ich würde es wahrscheinlich auch versuchen, sogar kostenlos zu gehen, habe ich da gelesen, ja. Manche verlangen ja Geld, um da drauf zu gehen, auf manche Brücken, aber vielleicht ist es ja mal ein Ziel, wenn man in der Nähe ist, irgendwo an der Mosel, ja, auf diese Brücke zu gehen und sich an dieses Bild zu erinnern. Wer würde sich denn trauen, wenn diese Brücke kein Geländer hätte? Oh, eine kleine Meldung da. Noch eine Meldung. Ja, also da muss man schon sehr, sehr mutig sein. Wahrscheinlich wird man in der Mitte sich festkrallen mit allem, was man hat. Bloß nicht dort abzustürzen. Also ein Geländer, es engt irgendwo ein, aber es gibt doch auch eine gewisse Sicherheit, dass man ja recht frei sich da drauf bewegen kann und da drüber laufen kann. Das Gesetz ist ein Betreuer. Die Tora ist eine Erzieherin, die behutsam, ja, und vorsichtig den Menschen auf den Messias hin erzieht und damit den Weg zum Leben weist. Die Tora hat die Aufgabe, die Menschen von der Unmündigkeit zur Mündigkeit zu geleiten. Und darum ist sie auch wichtig. Darum steht sie auch nicht im Widerspruch zum Glauben. Und Paulus geht davon aus, dass die Mündigkeit, die Mündigen, die Erwachsenen, nicht die Tora irgendwann oder das Gesetz irgendwann wie einen lästigen Rucksack abstreifen, sondern auch weiterhin mit ihr verantwortlich umgehen, um sich ihrer auch zum Wohle der Menschen bedienen, so wie er es auch gemacht hat. Und Paulus, wie bereits Jesus auch und einige seiner Zeitgenossen, er sieht die Tora in dem Doppelgebot der Liebe zusammengefasst, das weiterhin seine Gültigkeit behält. Ja, wo eines Tages ein Schriftgelehrter, der die ganze Tora gut kannte, sagte, welches ist denn das Wichtigste von all diesen Geboten, 613 Gebote und die 10 Gebote, und welches ist das Wichtigste von all diesem, ja? Und Jesus fasst das zusammen und sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit allem, was du hast, mit deinem Verstand, mit deinem Herzen und deinem Gefühl, mit allem. Und er sagt, und das nächste Gebot ist dem gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also einmal die Vertikale und danach die Horizontale, die Liebe, darum geht es. Darauf bündelt sich das ganze Gesetz, wie wir miteinander umgehen. Unser Verhältnis zu Gott, unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Wenn du liebst, hast du das ganze Gesetz erfüllt. Aber Paulus spricht eben der Tora, dem Gesetz, die heilbringende Funktion ab. Die gehört nur dem Messias, der sich für sein Volk, das aus Juden und Nichtjuden besteht, hingegeben hat, um alle Mauern niederzureißen, um die beiden zu vereinen, um die Verheißung Gottes zu erfüllen und allen zukommen zu lassen, die sich ihm im Glauben öffnen. Und dieser Glaube schafft eine neue Realität. Er baut Brücken auf, da wo vorher nur tiefe Gräben waren. Er schafft wahre Vergebung und Versöhnung da, wo es vorher keine gab oder keine überhaupt als möglich erschien. Das bedeutet Versöhnung trotz Entfremdung. Das bedeutet auch Wiedervereinigung dessen, was durch Feindschaft getrennt ist. Das bedeutet Annahme derer, die unannehmbar sind. Das bedeutet Aufnahme der Abgelehnten. Was von nun an zählt, ist der Glaube, der in der gelebten Liebe seinen Ausdruck findet und der sich an dem Lebensweg des Messias und an seinen Geboten orientiert. Nach Paulus' Verständnis öffnet der gekreuzigte und auferstandene Messias den Heilsweg sowohl für Juden als auch für Heiden. Für die Ausgeschlossenen und die Zugehörigen. Auf seinem Weg kann man im Vertrauen gerechtfertigt gehen und dem Messias als mündiger Christ folgen. Ich möchte zum Schluss noch einen dritten Gedanken anschneiden und den habe ich überschrieben. Wie erkenne ich, ob ich gesetzlich bin? Woran erkenne ich, ob ich in der Gefahr bin, vielleicht auch in die Gesetzlichkeit abzurutschen? Nun, die meisten reformatorischen Bewegungen der Kirchengeschichte, sie befreiten ja die Menschen von ihren eigenen Anstrengungen und machten ihnen deutlich, dass Christus bereits alles für sie getan hat, für die Rechtfertigung. Das heißt nicht, dass wir als Christen nichts mehr zu tun brauchen, aber wir hören auf, um Gottes Gnade zu kämpfen und sehen das Evangelium mit neuen Augen. Es ist eben ein Geschenk und ein Geschenk kann man nicht einfordern, das gibt man freiwillig. Die Versuchung zu einem gesetzlichen Leben war damals und ist auch vielleicht heute real. Und der erste Schritt heraus aus der Gesetzlichkeit ist immer die Erkenntnis, dass wir darin gefangen sind. Immer noch, ja, ich muss aber noch etwas tun, ich muss aber noch. Das kann doch nicht sein, dass das schon genügt, dass ich einfach so aus Liebe gerettet bin. Und der amerikanische Autor Blaise Foret beschreibt 4 Anzeichen, anhand derer wir erkennen können, dass wir ein Problem mit der Gesetzlichkeit haben. Und das habe ich euch einmal mitgebracht. Ich lese das mal vor, ihr könnt auch mitlesen. Unsere Handlungen bestimmen, wie geistlich wir sind. Ohne diszipliniertes Leben fällt es uns sehr schwer, etwas zu erreichen. Aber oft scheint unser Wert und Gottes Liebe zu uns davon abzuhängen, ob wir es geschafft haben, morgens in der Bibel zu lesen oder nicht. Ob wir gebetet oder den Gottesdienst besucht haben. Was wäre denn, wenn Gottes Meinung von uns gar nicht von diesen Leistungen abhänge? Was, wenn er das Richtig und Falsch unseres Lebens gar nicht protokollieren würde wie wir, sondern stattdessen unser Herz ansieht und unser schlichtes Vertrauen auf Christus? Ja, wir sollen weiter in unserer Bibel lesen und beten, aber nicht damit Gott uns liebt, deshalb liebt, sondern damit uns bewusst wird, wie sehr er uns schon vorher geliebt hat. Da fiel mir auch ein Zitat ein: Ich diene Gott nicht, damit er mich liebt. Gott liebt mich und deshalb diene ich ihm. Das ist ein entscheidender Unterschied. Was ist die Triebfeder, was ist die Motivation meiner Handlung, meiner Bemühungen, meiner Nachfolge? Zweitens, wir trennen geistliches und natürliches Leben voneinander. Wenn wir uns beim Beten geistlich fühlen, aber irgendwie fleischlich, wenn wir einen Film im Fernsehen schauen oder mit Freunden unterwegs sind, dann könnte das ein Zeichen für Gesetzlichkeit sein. Die Bibel unterstützt die Sichtweise nicht, dass nur fromme Aktivitäten das geistliche Leben ausmachen. Sie sieht alles als geistlich an. Paulus sagt von Christus, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Auch David betont, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Egal, was wir tun, es ist eine geistliche Aktivität. Gott ist währenddessen bei uns und er liebt uns. Das möchte uns Paulus bewusst machen, wenn er festhält, darauf will ich antworten, was immer ihr tut, was ihr auch esst oder trinkt, also ganz banale Dinge des Alltags, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Offensichtlich hat Gott auch Freude an unseren normalen Aktivitäten. Unsere Talente sind ihm genauso wichtig wie unsere Geistesgaben und unsere Lobpreislieder hört er so gerne wie die Arien unter der Dusche. Ist uns das bewusst? Da strengen wir uns noch mehr an unter der Dusche. Dann ist es ein großer Schritt heraus aus gesetzlichen Ansichten in die Freiheit des Evangeliums. Ein dritter Punkt: Wir umgeben uns nur mit geretteten Menschen. Oft sind Kirche und Gemeinde für uns die einzigen Orte, an denen wir Gemeinschaft und Freundschaft erfahren. Vor lauter Nachfolge klingt es in unseren Ohren: Niemals zurück, niemals zurück, wenn wir an ein Treffen mit noch Nichtgläubigen denken. Schnell sondern wir uns so ab und werden dadurch nochmal manchmal selbst zu Sonderlingen. Außerdem richten wir diejenigen, die uns noch nicht so geistlich scheinen wie wir selber. Sicher ist es herausfordernd, tiefe Gemeinschaften mit Menschen zu pflegen, die in grundsätzlichen Fragen eine andere Meinung haben als wir. Aber ist das ein Grund zur Absonderung? Jesus wurde immer wieder beschuldigt, der Freund von Sündern zu sein. Wann hat man uns so etwas das letzte Mal vorgeworfen? Ich weiß, dass es da auch Gefahren gibt und wenn man nicht gefestigt ist, ja. Aber ich denke, wir wissen, um was es geht, wenn dieser Punkt angeführt wird, wo wir ja auch offen sein sollen, auf andere Menschen zuzugehen und nicht sagen, mit dem, da trete ich nicht über die Schwelle, mit dem treffe ich mich nicht, die sind nicht geistlich. Viertens und letztens, wir werden ständig von unseren Fehlern angeklagt. Wenn wir einen Tag in den Sand setzen, dann willkommen im Club. Unsere Fehler haben uns noch nie bestimmt und sie werden das auch nie tun. Selbst wenn wir uns für totale Versager halten, sieht Gott in uns Gewinner, denn er macht keine Versager. Selbst wenn wir uns für totale Sünder halten, nennt Gott uns Heilige. Als Christus für uns starb und auferstand, erfüllte er seine Aufgabe nicht nur teilweise. Deshalb nennt Paulus die Empfänger seiner Briefe Heilige, egal was sie auf dem Kerbholz haben. Nicht unsere Gefühle bestimmen, wer wir sind. Das Erlösungswerk von Christus bestimmt uns. Und C.S. Lewis sagte einmal, sie sind, was sie glauben. Wenn wir davon überzeugt sind, eine Identität als Sünder zu haben, dann werden wir gebunden von Sünde leben. Wenn wir aber hören, was Gott uns zuspricht, dann werden wir bald schon eine Veränderung in unseren Haltungen und Handlungen feststellen. Selbst wenn wir sündigen, kann dies unseren Tag nicht zerstören. Wir kehren um, ändern unser Denken und gehen weiter voran. Gott will unser Freund sein, egal wo wir uns auf der Reise unseres Lebens befinden. Lassen wir uns also nie von einer gesetzlichen Einstellung davon abhalten, als reine, geliebte Kinder zu ihm zu kommen, denen er vergeben hat. Denn genau das sind wir. Gott hält uns unsere Fehler nicht vor und wir brauchen es auch nicht zu tun. Und die einzige Frage, die sich am Ende stellt, ist: Glaubst du den Verheißungen der Bibel? Vertraust du auf Christus und glaubst du, dass dein Glaube ausreicht? Ich hoffe, wir haben so ein bisschen verstanden, was das Gesetz auf sich hat. Ja, Christus kam, nicht das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen, weil wir nicht in der Lage sind dazu. Aber es hilft uns zu sehen, wie gehe ich miteinander um, wenn wir einander lieben. Luther hat einmal gesagt, dass derjenige, der keinen Glauben hat, jemandem gleicht, der das Meer überqueren muss, aber ängstlich ist, dass er kein Vertrauen in das Schiff hat, welches ihn eigentlich sicher hinübertragen könnte. Und so bleibt er, wo er ist und wird niemals gerettet, weil er nicht an Bord gehen und die Überfahrt machen wird. Glaube erweist sich in der Bereitschaft, aufgrund dieses Glaubens eben auch zu handeln. Glaube heißt, in das Schiff einzusteigen und uns ihm anzuvertrauen. Bist du schon eingestiegen? Heute wäre die Gelegenheit dazu. Amen.